Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu Bern einfach vom Freitag, den 13. September. Es kommen alle Katzen von rechts oder von links. Nein, wir sind nicht abergläubisch. Willkommen zu Bern einfach am Mikrofon in Zürich. Gami, hoi Gami.
Hoi Dominik.
Und ich sitze im Medienzentrum im vierten Stock, bekannt als Psychopathenstock, weil er so graue Gänge hat. Man wird drei fast durch. Ausser dem Nebelspaltenbüro ist es ein bisschen bunt, wir haben ein rotes Sofa, aber das erzählen wir ein anderes Mal. Wir gehen zu der Bundesratssitzung. Heute der Entscheid, es ist schon mal der Eckwert, hat man schon mal beschlossen. Jetzt hat Frau Baumschneider genau noch gesagt, wie viel Mehrwertsteuerprozent man soll erheben für das Finanzieren von der 13. AV-Rente. Man hat also ganz genau gerechnet. Genau, wir hoffen alle, dass es stimmt. 0,7 Mehrwertsteuerprozent. Das soll aufgehen, damit man die 13. AV-Rente finanzieren könnte. Und links dreht fast durch. Sie haben ja gesagt, man müsse es mit Lohnnebenkosten finanzieren. Leider haben sie es nicht im Initiativtext gehabt, oder? Und ich bin ja sicher, wenn sie es im Initiativtext gehabt hätten, dann wäre wahrscheinlich die Initiative runtergefallen. Aber so ehrlich haben sie nicht wollen sein. Und jetzt beschweren sie sich, wir haben etwas ganz anderes vorgeschlagen. Nein, der Bundesrat, die bürgerliche Mehrheit, will eben die Mehrwertsteuer aufentun, damit auch die Profiteure von der 13. AV-Rente, wenn sie ein Brötchen oder ein Auto kaufen oder irgendetwas dazwischen, dass sie etwas finanzieren müssen. Wie findest du das?
Ja, wir müssen vielleicht erstmal noch ein paar Zahlen nennen, dass man sich wirklich vorstellen kann, oder über was reden wir. Und man hat heute gesagt, die 13. AHV-Rente die erhöht die Ausgaben bis ab 2026 um 4,2 Milliarden Franken, bis 2030 sogar bis 5 Milliarden Franken. Das muss man jetzt natürlich irgendwie finanzieren. Und wenn ich mich nicht täusche, hat man ja mehrere Vorschläge geredet, oder? Dass es eine Möglichkeit gibt mit der Mehrwertsteuererhöhung und höheren Lohnprozent. Und jetzt hat man sich doch im Bundesrat entschieden, dass man das nur über die Mehrwertsteuer finanzieren will. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wie du es gesagt hast, im Abstimmungskampf hat man ja über die Finanzierung nicht reden. Es war nicht im Initiativtext drin. Und ich habe jetzt das Gefühl, niemand ist happy mit diesen Mehrwertsteuerprozenten, außer die Mitte.
Ja, die Mitte ist immer zufrieden mit dem Bundesrat. Oder allermeistens. Nein. Ich fände es jetzt wirklich gut, wenn die Bürgerlichen im Parlament noch einen direkten Gegenvorschlag machen zu dem Vorschlag vom Bundesrat, wo folgendermaßen heisst, eben, dass man die Mehrwertsteuererhöhung nicht bringt und dafür auch die 13. AV-Rente wieder stricht. Und dann gibt es nämlich eine Volksabstimmung, wo man auswählen kann, wenn man mehr zahlen und dann wirklich die 13. Rente haben oder wenn man die Mehrwertsteuererhöhung nicht. Und dafür auch die 13. AHV-Rente nicht. Das hätten wir endlich eine ehrliche Abstimmung, weil, das hört man links nicht gern, es regnet einfach nicht Geld vom Himmel. Es ist ein altes Gesetz. Alles, was sozial ausgegeben wird, muss zuerst von irgendjemandem verdient und versteuert werden. Diese Banalität gilt auch in Zukunft. Das ist leider so. Politik ist auch immer das Umgehen mit knappen Mitteln und Prioritätensetzung. Und die Frage ist wirklich halt, dann kann man es wirklich beantworten, ist die 13. AV-Rente so unglaublich wichtig.
Aber hast du nicht den Eindruck, oder? Jetzt geht man wirklich alleine auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Mhm. Soweit ich weiss, die SVP stellt sich dagegen. Links stellt man sich auch dagegen. Es ist es ist keine Mischvariante mit den Lohnbeiträgen, die man erhöht. Ja. Man geht wirklich alleine auf das. Kalkuliert sich da der Bundesrat irgendwo mit dieser Lösung? Ich habe das Gefühl, nicht mal im Parlament hat schon Mehrheit für die Lösung.
Das ist möglich. Das ist durchaus möglich. Aber eben, weil man eigentlich ja das Ausgeben und das Einnehmen in eine Vorlage müsste packen, denke ich, es wäre natürlich auch vom Bundesrat aus gescheiter gewesen. Dass man sagt, also wenn er das nicht will, wenn er die Mehrwertsteuererhöhung nicht will, dann müsste er konsequent sein und die 13. wieder streichen. Oder? Es gibt einfach, ein Brötchen gibt es nur, wenn du zahlst. Es ist ganz einfach. Der Bundesrat macht jetzt so halb und sagt, also gut, wir kommen mit einer Mehrwertsteuererhöhung. Die ist, es tut mir leid, Linke, muss man sagen, die ist solidarischer, weil alle zahlen. Also wenn man dann schon die Empörung links, oder, die finde ich natürlich irgendwie gesucht. Dort will man klar natürlich den Lohnbeitrag aufentun, weil man damit wieder ein Stückchen Arbeit in der Schweiz unattraktiver macht und man will den Kapitalismus überwinden. Es ist relativ simpel, es ist immer das Gleiche, es ist auch langweilig, weil es bringt nichts am Schluss. Wir leben von dem Kapitalismus. Die Löhne, auch von den linken Wählerinnen und Wählern, werden im Kapitalismus verdient und nicht beim Staat und nicht irgendwie im Wolkenkuckucksheim oder so. Das ist halt so. Ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Unterschriftensammlungen. Der Victor Rossi, Bundeskanzler, hat informiert, man werde keine Nachkontrolle und Sistierung von hängigen Initiativen machen. Ja, es ist eigentlich klar, warum. Weil eigentlich nichts passiert ist. Man hat es ja entdeckt. Es hat sehr lange Medienkonferenz gegeben. Viele meiner Kollegen können das absolut nicht verstehen, warum man insbesondere Blackout-Initiativen, die Initiativen, die einfach eine sichere, CO2-freie Stromversorgung will, die muss man noch bodigen, weil man es mit Argumenten nicht kann, muss man sie halt irgendwie bodigen, indem man behauptet, sie sind gar nicht richtig zustande gekommen.
Vor allem, es ist auch krass, oder? Man redet ja über Nachkontrolle, dass man das hätte müssen beim Bund machen müssen. Und man sagt korrekterweise, es wäre nur stichprobartenmässig möglich gewesen. Und das ist ja relativ, ja, ein bisschen nutzlos, wenn man das ja macht. Weil es geht ja wirklich darum, dass es ein paar schwarze Schafe jetzt gehabt hat, die die Unterschriften gesammelt hat, die den Komitees nachher auch verkauft haben, wo man kann vermuten kann, ist eine ziemlich hohe Ansammlung im Welschland. Aber stichprobartig auf 120'000 Unterschriften, die eingereicht sind, dann wollen überprüfen, ist natürlich extrem schwierig und nicht gerade auch sinnvoll, weil man auch sagen, die meisten Leute erinnern sich nicht, was sie alles unterschrieben haben. Sogar ich weiss es amigs nicht mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn du dann das Telefon bekommst, ja, haben Sie, Frau Lotte, haben Sie vor einem Dreivierteljahr mal die Initiativen unterschrieben, dann wäre ich manchmal auch gar nicht mehr so sicher oder überrascht, was ich in einem schwachen Moment unterschrieben habe.
Eben, also es ist komplett absurd, die Forderung. Aber eben, es geht dort gar nicht um irgendwie Demokratie oder so, wie man gross sagt. Es geht darum, unliebsame Initiativen auf diesem Weg zu bodigen. Und es geht mir genau gleich. Ich finde auch, es wäre absurd. Also, grüezi, da ist eine Bundeskanzlei. Kann ich Sie etwas fragen? Haben Sie... oder nein, bitte. Es ist wirklich... Es wird bei dem Thema am Schluss so rauskommen, dass man nichts macht. Und ich hoffe es zumindest. Oder macht man irgendetwas Homöopathisches, was einfach kostet und nichts bringt. Okay, das ist auch ein sehr häufiges Resultat von politischen Debatten. Aber es ist nichts passiert. Man hat es entdeckt. Die Gemeinden haben es angeschaut, genau. Sogar die Gemeinden in der Romandie haben es gut angeschaut. Die strafen alle schlimmen, bösen und falschen Vorurteile, die wir Deutschschweizer über die Romandie haben. Strafen die Lügen. Sie haben es herausgefunden. Grossartig. Die Komitees sind beschissen worden. Die Komitees haben dann gesagt, ja nein, für diesen Blödsinn zahlen wir nicht. Auch sehr gut. Und dann hat es eine Auseinandersetzung gegeben mit dieser Firma in der Romandie. Die ist aber, glaube ich, langsam beigelegt oder läuft sie noch. Auf jeden Fall ist das eine zivilrechtliche Angelegenheit. Das hat nichts mit der Demokratie oder mit Strafgesetz zu tun. Einfach, um es nochmal klarstellen. Jetzt, die Session war ja diese Woche und jemand hat ganz besonders darunter gelitten, weil es so wahnsinnig anstrengend ist, wenn man Nationalrat-Doppelpunkt-in ist. Wer? Kannst du uns das verraten?
Ja, es geht um... Der SP-Shootingstar, darf man so sagen, und zwar die Anna Rosenwasser, die ja jetzt...
Shootingstar, das doch, darfst du nie mehr sagen.
Das ist sie, ja. Ich meine, ich glaube, keine Kandidatin von der SP im Kanton Zürich hat so viel Aufmerksamkeit bekommen in dem Wahlkampf wie sie, wo ich das so mitverfolgt habe. Und ja, sie hat das Gefühl, es wird zu viel geschafft, respektive es hat nicht genug Zeit für Pause. Und das sage ich ganz wichtig, dass man Pause macht. Und sie höre da auf ihr inneres Gefühl und mache dann da aktiv Pause, weil es könnte dann schon sein, dass es dann noch Apero gibt oder Anlässe. Und dort stehe ich auch
schlimm.
Politik im Vordergrund. Und dann hat man das Gefühl, man arbeite grundsätzlich den ganzen Tag.
Also, Anna Rosenwasser ist frisch im Parlament. Sie hat es diese Woche streng gehabt, weil sie eine Sprecherin von der SP-Fraktion für Kulturbotschaft. Das ist sehr streng, weil da muss man immer wieder führen und 5 Minuten reden. Also muss man schon, und das muss man auch vorbereiten. Sie hat das auch gemacht. Es ist natürlich furchtbar, dass sie Apero auch noch als Arbeit anschaut. Sie sollen mal in die Weisswein-Fraktion kommen, in der Galerie deshalb. Ich tue sie dort gerne einführen und ihr zeigen, wie man Pause machen kann, ein bisschen über Politik reden, aber durchaus auch nur am Rand. Also wir haben über viele andere Sachen, ich bin am Donnerstag ein bisschen dick, ich bin nicht jeden Tag dort, einfach nicht, dass falsche Gerüchte aufkommen. Aber ja, mir ist etwas anderes aufgefallen bei ihr. Sie tut konsequent Gender, also sie hat da irgendwie von MusikerInnen, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber ihr versteht es, aber irgendwie sie hat den Doppelpunkt irgendwo durchwählen, zum Ausdruck bringen, oder ExpertInnen. Das Lustige ist, Parlamentsdienst, die sind richtig gut. Ein Lob an Parlamentsdienst, also insbesondere an die, die das Protokoll machen. Sie tun das nämlich konsequent anders, dann schreiben nämlich ExpertInnen und Experten, Musikerinnen und Musiker. Und die andere Provokation, die die Aktivistin macht, das ist ja ihr offizieller Beruf, ist, sie sagt, sehr geehrte Damen bis Herren.
Das finde ich auch fast schon wieder lustig.
Also, ja, nein, ich finde es gut. Ich glaube, ich mache das auch mal. Also, wir müssen das bei Bern einfach auch anfangen. Sehr geehrte Zuhörerinnen bis Zuhörer oder so irgendwie. Sie legt auch gerne Anzüge an, das finde ich eigentlich auch gut. Ich habe ihr einfach noch einen Tipp, wenn man eine Krawatte anlegt, ihre dicke Krawattenknopf passt nicht zu ihrer Statur. Und Kenner machen ein kleines Grübli im Krawattenknopf, ein Dimpel. Also auch das könnt ihr ihr beim Apéro gerne, wenn sie Zeit hat und mal eine Pause machen will, beibringen natürlich.
Wir wünschen dir vor allem ein erholsames Wochenende, weil am Montag geht es weiter, oder?
Ja, und erst dann soll sie doch schon am 3 Nachmittag. Schon am 3 Nachmittag. Also sie kann nur den ganzen Morgen Pause machen. Stell dir vor, also wir müssen auch mal mit dem Markus reden. Wir brauchen mehr Pause, um uns zu erholen. Weil wir sonst immer nur ein Apéro sind, Gami, oder?
Es ist völlig unzumutbar, dass wir noch nicht eine Gewerkschaft gegründet haben für die Ausbeutung, die wir tagtäglich erleben.
Ja, aber wir schliessen uns nicht im Gewerkschaftsbund anschließen, wir machen eine eigene Nebelspalter-Gewerkschaft. Und ich schlage vor, weil ja dein Vater Gewerkschafter ist, wirst du bei uns Gewerkschaftssekretärin. Und weißt, so
richtig
militant, oder?
Genau. Absolut. Trauerstreik, und ich dann alle im Büro auffordere, dass wir dort hingehen, oder?
Genau, und du tust uns auch anreden, bitte, liebe Journalisten bis Journalistinnen, oder nein, umgekehrt.
Gut. Liebe Herren bis Damen.
Ungefähr, gut. Danke, jetzt müssen wir noch wir sind immer noch Biodiversitätsinitiative, aber der Alex hat jetzt dieser ganzen Geschichte nochmal dem ganzen Biodiversitätssarg, also die Initiative geht ja hoch, aber wie die neuesten Umfragen zeigen, er hat jetzt nochmal den Nagel eingeschlagen, weil die laufen ja immer umeinander und sagen, ja, ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet oder schon ausgestorben. Und es war ziemlich schwierig, dieser Sache auf den Grund zu gehen, dieser Behauptung. Aber er hat es natürlich gemacht, er schafft das am Schluss immer irgendwie. Und hat umgefragt und so. Und es ist noch lustig, oder? Also die erste Definition von diesen gefährdeten Arten auf diesen roten Listen, das ist einfach so, wenn es wenig hat in der Schweiz. Das kann aber sein, weil wir ja ein Land sind, wo ganz viele verschiedene Lebensräume haben. Das ist ja positiv, das führt zu vielen verschiedenen Arten. Aber es führt natürlich manchmal dazu, dass wir von einer Art nur wenig haben. Und darum haben wir ganz viel auf der roten Liste. Und er sagt zum Beispiel die westliche Geisterlibelle.
Super.
Ist ja ganz, muss man mal googlen. Also ist toll. Ist wirklich eine schöne Libelle. Die gibt's nur in den Seen von der Zentralschweiz. Also ich habe die ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber eben, weil es so wenig gibt. Es sind alles gesunde Bestände, aber weil es nur in der Zentralschweiz ist, ist sie natürlich gefährdet, oder? Und dann kommt auch noch dazu, wenn eine Art einwandert.
Das finde ich spannend an dieser ganzen Geschichte, ja.
Genau, das ist unglaublich, oder? Also wenn also Biodiversität eigentlich zunimmt, dann führt das aber dazu, dass logischerweise nur wenig kommen. Das ist nicht wie die Personenfreizügigkeit. Die kommen viel. Oder? Aber da kommen wenig. Und dann sind die natürlich, statistisch sind die gefördert. Oder? Und das ist, das ist wahnsinnig. Oder? Also, seit 1990 sind auf natürlichem Weg 7 Säugetierarten, 35 Vogelarten und 3 Heuschrecken und 3 Libellenarten eingewandert. Oder, wo mal verschwunden waren, sind wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich aus der Ferien in Südfrankreich oder so. Und entsprechend sind die alle sehr, sehr gefördert. Oder? Also es ist einfach ein Bullshit, wo uns erzählt wird zu dieser Biodiversitätsinitiative, oder?
Vor allem spannend finde ich ja auch noch, dass es lange glaubt, wenn man es schätzt, ableitet oder vermutet, die Abnahme, dass man etwas für als
grosses Kino
gefördert einschätzen. So wie im Bundesamt für Sozialversicherung. Dort tut man einfach annehmen, abschätzen, genau. Und nachher Zahlen rausgeben, die AHV.
Ja, die AHV ist auch eine geförderte Art. Sie ist auf der roten Liste von der sozialdemokratischen Wunschprojekt. Ich glaube, ihr Zuhörer bis Zuhörerinnen, ihr wisst, was wir meinen. Ja, es ist einfach, man kann so, Gott sei Dank, in diesem Land noch nicht Abstimmungskämpfe gewinnen. Und das finde ich das ist irgendwie tröstlich, dass es auskommt, dass wenn der Alex Reichmuth nachfragt, beharrlich, er hat ja auch schon das aufgedeckt, überhaupt mit der Biodiversität, wie schlimm das es steht, oder auch die Behauptung, dass es 12 bis 14 Milliarden kostet, volkswirtschaftlich, wenn man da Nein stimme. Er hat wirklich eine Behauptung nach der anderen, von den Initiantinnen bis Initianten, hat er aufgedeckt. Und ja, jetzt bleibt halt nicht mehr so viel. Die noch nicht abgestimmt haben, wir tun einfach sagen, tun euch überlegen, was ihr draufschreibt auf den Zettel, und dann kommt das, glaube ich, gut, oder?
Absolut.
Ja, jetzt müssen wir noch über etwas anderes reden. Heute grosses Interview.
Warte, bevor wir noch über etwas anderes reden, wir haben noch einen weiteren Abstimmungstipp.
Oh ja, natürlich.
Den dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht nur Biodiversität, sondern wir haben noch einen zweiten Tipp.
Ja, wir müssen über das BVG reden. Respektive müssen wir mit der Diana Gutjahr reden, die den Einspieler wieder hat. Danke für die Erinnerung. Das ist super. Es geht wirklich darum, wir müssen in die bürgerlichen Reihen schliessen. Dort, es ist einfach so, dass es immer noch Bürgerliche gibt, die das Gefühl haben, ja, wenn man da Nein stimmt, dann ist es besser, weil das ist kompliziert und das ist ein Kompromiss mit links und so. Und man muss schon sehen, ich bin ehrlich gesagt am Anfang auch ein bisschen auf dieser Schiene gewesen, oder? Weil ich das Gefühl habe, ah, da hat mir jetzt wieder zu viel links entgegengekommen. Aber man muss schon sehen, was die Linken vorhaben, wenn es ein Nein gibt. Und das erzählt euch Diana Gutjahr.
Mein Name ist Diana Gutjahr. Ich bin Unternehmerin und Nationalrätin von der SVP. Am 22. September stimme ich Ja zur Reform der beruflichen Vorsorge. Das Gewerbe steht zur zweiten Säule und nimmt ihre soziale Verantwortung wahr. Die SP und Gewerkschaften wollen aber das BVG abschaffen und eigentlich eine staatliche Volkspension einführen. Die BVG-Reform ist ein Kompromiss, der die Zukunft von unserem bewährten Drei-Säulen-System sichert. Schliessen wir also die Reihe im bürgerlichen Lager mit einem überzeugten Ja zur BVG-Reform.
Ja, jetzt gehen wir noch zur Erbschaftssteuer. Und zwar heute grosses Interview im Blick mit dem Volker Grossmann. Er ist Professor an der Universität Freiburg im Üechtland, also Fribourg, wie man auch sagt. Und er sagt, ja, das sei alles Blödsinn, was da die Reichen und Superreichen erzählen. Eine Erbschaftssteuer, das sei gerecht, das sei gut. Er geht dann nicht aufs Argument ein, dass wir schon eine Vermögenssteuer haben. Er sagt einfach, ja, das Geld, also das Vermögen, das geht ja an die, die etwas überkommen, und die haben Vermögenssteuer oder sonst irgendetwas, haben sie ja nicht gezahlt, sondern es werden ja nur die bestraft. Und auch, dass Firmen dann möglicherweise hops gehen, weil sie müssen irgendwie sich verschulden oder so, um überhaupt die Erbschaftssteuer zu zahlen oder Aktien verkaufen und so weiter. Das sei alles nicht so schlimm, sagt er. Und man müsse das alles, damit es funktioniere, und dort läuft es eben am Schluss raus. Man müsse halt eine ganz gute Wegzugsteuer haben. Und das ist noch verrückt, oder? Die Wegzugsteuer, es ist ein Initiativtext drin. Man müsse halt wirklich Vorsorge machen, treffen, dass man das nicht können umgehen. Und das läuft am Schluss auf dem Polizeistaat raus, oder?
Es hat totalen DDR-Vibe. So, wir sind so gut, aber damit du bloß nicht gehst, weil du es vielleicht doch nicht so gut findest, denken wir uns ganz viele Sachen aus, damit du nicht gehst, oder es möglichst schwierig ist, damit du gehst. Das aber eine Erbschaftssteuer von über 50%, Zitat, sagt er, sei nicht kommunistisch.
Ja, natürlich. Also man muss ihn in Schutz nehmen. Er kommt also nicht aus der DDR, er kommt aus Bonn. Aber trotzdem, irgendwelche DDR-Vibes spürt man schon bei dieser Sache. Es ist noch verrückt, weißt, wenn du dir vorstellst, jetzt bist du Unternehmer in der Schweiz, also Peter Spuhler zum Beispiel hat sich schon geäussert und ganz viele andere auch. Und dann, irgendwo hat es etwas von einem Vertragsbruch, wenn du sagst, ja, wir tun dann rückwirkend so eine Wegzugsteuer einführen. Oder? Das ist, du hast dies aufgebaut im Wissen, dass wir das nicht haben. Mhm. Oder? Und für das Signal von all denen, die kommen wollen, ist es, also es kommt einfach niemand mehr. Es kommt niemand mehr, der eine Firma machen will in die Schweiz, wenn du dann nicht wegziehen darfst. Das ist das erste Problem. Und das zweite, ganz praktisch, das hat mir heute Morgen jemand erzählt, der sich mit der Erbschaftssteuer auseinandergesetzt hat. Ja, wie machst du das mit dieser Wegzugsteuer? Du kannst ja das nicht nur machen, irgendwie bei den todkranken Unternehmen. Du kannst nicht ins Gesetz hineinschreiben, ja, irgendwie ab 80 gilt das. Eigentlich gilt das schon für irgendwie für die Nachkommen, wenn sie 20, 25 sind. Also eigentlich schon, ja, wenn zum Beispiel der Sohn von einem Unternehmer ein Auslandsstudienjahr macht, dann musst du ihm verbieten, Geld mitzunehmen. Weil das wäre ja nun gegen eigentlich, oder? Wenn in selben Moment dann sein Vater stirbt und so. Das ist am Schluss Kapitalverkehrskontrolle. Am Schluss landest du wirklich, leider, Herr Grossmann, Sie liegen falsch, du landest in einem kompletten totalitären kommunistischen Kapitalkontrollsystem, wo irgendwelche Beamten jede Kontobewegung von jung bis alt irgendwie kontrollieren müssen. Und das ist einfach, also das kann nur eine Juso-Fantasie sein. Mhm. Natürlich, sie wollen das gern, dass der Staat wirklich an jedem Ecken einen Kontrolleur hat.
Aber ich bewundere noch den ideologischen Spagat im Fall, den er macht, dass er sich noch darüber aufregt, dass die Reichen mit dem Privatjet um die Welt herumfliegen. Sie verschmutzen die Umwelt. Denn Reiche sind ganz schädlich für die direkte Demokratie, sagt er als Deutscher. Finde ich dann immer so leicht speziell, wenn sie das machen. Und die Reichen würden Abstimmungen ganz stark beeinflussen, wenn sie halt eben Drohungen machen. Mm. Und dann müssen sie sagen, nein, es sind einfach realpolitische Konsequenzen, dass wenn A kommt, dass vielleicht dann auch B als Reaktion darauf abkommt. Das ist nicht eine Drohung, sondern es sind richtige Konsequenzen von politischen Entscheiden, die man trifft. Ja. Aber an dieser Stelle, bevor wir schliessen, mache ich gerade noch eine Werbung. Und zwar haben wir ein Podium. Wie gefährlich ist die Erbschaftssteuerinitiative vom Nebelspalter? Das ist am 23. September. Und zwar in Zürich ist das mit dem Christoph Blocher, Professor Rainer Eichenberger, Markus Somm und du darfst moderieren.
Genau, wir tun das noch sicher, dass das Interview auch besprechen. Der Uni Freiburg möchte ich noch einen Tipp geben. Die haben nämlich riesige Probleme, deren ihre Studentenzahlen stagnieren. Und das hat damit zu tun, sie ist halt nicht mehr attraktiv. Also zu meiner Zeit ist die Wirtschaft ist wirklich super gewesen. Auch die Juristerei in Freiburg ist berühmt gewesen. Geschichte ist berühmt gewesen. Und in all diesen Fächern, wo sie wirklich mal einen Rang und Namen hatten, ja, ist es, also bei der Wirtschaft gibt es noch den Rainer Eichenberger, aber bei den anderen Fächern, das ist einfach nicht mehr die Elite-Uni, mindestens so ein bisschen vom katholischen Teil von der Schweiz. Das ist tragisch. Die Uni geht zu Boden und der Volker Grossmann ist ein Teil von dem Niedergang. Überlegt euch, was ihr macht in Freiburg. Ihr müsst wieder gute Leute haben. Nur dann geht es Opsi. Opsi gehen ist ein gutes Stichwort. Das war es für diese Woche. Wir wünschen allen, von Grilleuren bis Grilleurinnen,
viel Pause.
Viel Pause beim Grillieren. Das tut ja selber brutzeln und so. Nehmt ein bisschen Rosé oder sonst irgendwie oder ein bisschen Rosenwasser. Nein, und der andere Rosenwasser nochmal wirklich. Wir wünschen dir wirklich ein geruhsames Wochenende. Sie soll ausschlafen morgen. Keine Sitzung. Gar nichts. Und dann nächste Woche wirklich fit reinstarten. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Auch allen anderen. Dünnt wieder mal ein bisschen schlafen, dünnt ein Buch lesen, nicht zu viel Social Media und etwa mal auf nebelspalter.ch schauen. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er weniger Pause macht.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.